Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Tag der deutschen Einheit nach einer Mnet-Umfrage ist etwas mehr als die Hälfte der Deutschen der Auffassung, dass die Einheit gelungen sei. 37% sind gegenteiliger Ansicht. Ist es nun eine gute Nachricht, dass es 30 Jahre brauchte, um zu einer 50% Zustimmungsquote zu kommen? Oder eine schlechte Nachricht, dass man nach 30 Jahren immer noch nicht weiter ist? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller gesprochen und sie zunächst nach ihrer Einschätzung gefragt. Einheit, gelungenes Projekt oder eher nicht?
Naja, also ich würde sagen, in großen Teilen gelungen, in einigen Teilen auch noch immer nicht.
Welche Nichtteile meinen Sie?
Naja, dass verschiedene Aspekte sozusagen bis heute nicht bewältigt sind oder nicht geklärt sind. Es ist ja eine, sagen wir mal, sehr disparate Ausgangssituation gewesen. Der eine Staat ist im anderen aufgegangen und der Staat, der quasi verschwunden ist, der hat natürlich, wiewohl er verschwunden ist, nach 40 Jahren des Einwirkens auf die Menschen schon Spuren hinterlassen, die sich zum Teil also eben einfach nicht sofort gezeigt haben, sondern erst im Laufe der Einheit, wenn man so will, ja.
Und diese ungleichen Startbedingungen, der eine geht dem anderen auf, die wirken immer noch nach, meinen Sie?
Ja, das denke ich schon. Ja, das denke ich schon. Weil es geht ja um, also ich meine, wir sind zwar keine Joghurtbecher und auch keine Bratwürste, aber sowas wie ein biologisches Verfallsdatum haben wir Menschen natürlich auch. Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon 30 Jahre Einheit begehen oder meinetwegen auch feiern, noch 10 Jahre mehr und dann besteht die Einheit so lange, wie die DDR bestanden hat. Das muss man sich erst mal klar machen.
Und trotzdem sagen Sie 40 Jahre Einwirkung, also 40 Jahre DDR-Existenz.
Das bedeutet, dass Menschen, die damals 40 waren, heute Rentner sind und Menschen, die damals 20 waren, also noch komplett DDR-sozialisiert, sind mittlerweile 50. Das heißt, sie sind also schon im Abend ihres Arbeitsalters, wenn sie denn Arbeit haben, und da sind wir beim springenden Punkt. Ne? Der Exodus, so nennt man das wohl, derer, die den Osten verlassen haben, einfach weil Betriebe abgewickelt wurden, weil Arbeitsplätze verschwanden. Also es haben nach der Wende mindestens so viele Menschen den Osten verlassen wie vor der Wende. Das hat natürlich Spuren hinterlassen, besonders dort, wo sie dann gefehlt haben oder einfach nicht mehr vorhanden waren.
Lücken hat es natürlich gerissen, ne? Weil es im Zweifel auch vielleicht die eher agilen waren oder die flexiblen waren.
Ja sicher, es waren die Jüngeren, es waren die gut Ausgebildeten. Dazu kommt natürlich, die 45- bis 60-Jährigen hat die Zeit des Umbruchs, die Treuhand und die Schließung ihrer unwirtschaftlichen Betriebe, also die, wenngleich alimentierte Arbeitslosigkeit, kalt erwischt. Was nützt Freiheit, meine ich natürlich, was nützt Freiheit, wenn der Preis dafür der gefühlte Verlust der Identität ist? Die Ostdeutschen identifizierten sich weitaus stärker als die Westdeutschen, denke ich, über ihre Berufe, ihre Arbeit. Also es gab ja in der DDR, muss man wissen, die gesetzliche Pflicht zur Arbeit. Es gab den Bummelanden-Paragrafen, das heißt, wer nicht arbeitete, machte sich strafbar. Und gerade die Arbeit war für viele dann weg, von einem Tag auf den anderen und für viele, sehr viele, auch für lange Zeit. Ja, was sagten die Ostdeutschen etwa 2 Jahre nach der sogenannten Wende? In Paris war ich, gebrauchten BMW-Telefon und Satellitenschüssel habe ich, jetzt kann Honecker wiederkommen. Den Spruch habe ich mir nicht ausgedacht, den habe ich gehört. Ne? Und damit sind wir bei einem, glaube ich, wichtigen Punkt. Also was kam, waren natürlich erstmal die Städtesanierung, wirtschaftliche Umstrukturierung, Abwanderung gen Westen der jungen, gut ausgebildeten Ostdeutschen. Wir hatten es gerade schon. Und ja, mindestens so viele wie vorher weggegangen sind, mindestens, ich kenne keine genaue Zahl, sind danach weggegangen. So, das ist die Situation. Und die meisten von denen sind natürlich erstmal im Westen geblieben bei ihren Arbeitsplätzen.
Beim Stichwort Sozialisierung und 40 Jahre Einwirkung, erlauben Sie mir ein paar Hinweise auf Ihre Biografie.
Ja, natürlich, klar.
Sie waren Tochter einer führenden Politikerin der DDR.
Die ist schon lange tot und ich bin auch schon bald 70.
Ich sag's, um zu sagen, Sie waren, Sie sind das Kind sehr etablierter DDR-Elite-Eltern.
Aber davon habe ich nicht viel gemerkt. Ich bin ja nicht bei denen aufgewachsen.
Das wollte ich sagen. Wochenkinderheim hieß die Einrichtung, in der Sie waren vom 1. bis zum 6. Lebensjahr. Aus westdeutscher Sicht klingt das schon komplett nach Tragödie, Wochenkinderheim. Oder ist das jetzt zu westdeutsch?
Das war keine Tragödie. Das ist auch wieder so ein Punkt. Soweit wie kollektive Erziehung war natürlich, sagen wir mal, ein Merkmal der DDR-Pädagogik. Und ganz viele Menschen sind so ähnlich aufgewachsen wie ich. Die allerwenigsten sozusagen saßen bei der nicht berufstätigen Mutter zu Hause. Das war die absolute Ausnahme.
Also von daher habe ich bewusst gesagt, das klingt schon sehr nach Tragödie, ist aber auch Teil der DDR-Biografie.
So ist es, so sehe ich es auch, ja.
Dann kommt es aber mit 16 wegen unsozialistischen Verhaltens von der Schule geflogen. Also spätestens da sind wir an einem Punkt, wo man dann sagen muss, das ist nicht mehr unbedingt typische DDR-Biografie. Also keine schöne Jugend.
Ach, es gab auch, es gab auch die über die Grenze geschmuggelten Beatles-Platten und die Freunde und eine Menge, also Bohai und Tamtam. Und ich würde nicht sagen, dass es nur schwierig oder nur beschwerlich war, aber so richtig schön, wenn ich ehrlich bin, kann ich meine Kindheit und Jugend natürlich auch wieder nicht nennen.
Irgendwie haben Sie undercover dann doch Literatur studiert?
Undercover nicht, sondern ganz offiziell am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Nur, dass die nicht richtig wussten, welche Katja Müller sie da immatrikuliert haben.
Otto Normalverbrauchernamen können schon ihren Vorteil haben, oder?
Ja, klar. Das stimmt. Müller heißen ist auf jeden Fall eine gute Tarnung.
Weshalb ich das sage, es kann eigentlich ja keine reine Liebesbeziehung sein, die Sie zur DDR haben. Was ist es für eine Beziehung?
Ja, zur DDR nicht, aber zu den dort lebenden Menschen habe ich natürlich ein, sagen wir mal, anderes Verhältnis als jemand aus Kiel, wo die Einheit gefeiert wird oder auch nicht. Oder jemand aus München, klar, das sind ja Menschen, deren Sozialisation und deren Aufwachsen ich zumindest miterlebt habe in Teilen, bis ich weggegangen bin. Und da war ich ja dann doch schon eine erwachsene Person. Also habe ich zu den Menschen ein anderes Verhältnis als zu diesem Staat.
Und die Menschen mit mehr oder weniger kompletten DDR-Biografien, das sind auch diejenigen, die Sie als Schriftstellerin immer weiter beschäftigt haben, ne?
Na, zum Teil. Ich habe schon auch mal einen Westberliner beim Wickel gehabt, Harry in Böse Schafe oder so.
Ja, aber trotzdem geht es ja um eine Ostberlinerin, die dann Mitte der 80er in den Westteil der Stadt geht.
Ja, klar. Aber es gibt auch die anderen Figuren. Also das würde ich jetzt so nicht unbedingt sehen. Und erst recht, also ist das dann bei Drehtür doch auch eine andere Figur.
Da ist die gescheiterte Krankenschwester Asta.
Eine, die ganz lange sich in der Welt rumgetrieben hat und mitnichten nur in der DDR.
Aber wenn sie dann anfängt zu erzählen, so als ernüchterte, geschasste Krisenhelferin, dann erzählt sie schon ein ziemlich ostdeutsches Leben. Kein ostalgisches, aber ein ostdeutsches
Teilweise.
Leben.
Sie beschreibt ihre ersten Jahre, also sozusagen das Entstehen des Helfersyndroms im Osten. Und dann, wie es damit weitergeht in der Welt, in Kalkutta oder in Tirana und in Damaskus und so.
Ich frage das, um zu wissen, bei Ihnen persönlich, aber auch bei Ihren erdachten Figuren, es bleibt etwas Ostdeutsches immer in den Kleidern haften oder muss man sagen, nach 30 Jahren ist das allmählich vorbei?
Es bleibt etwas haften sozusagen von der Zeit des Aufwachsens und der Sozialisation. Ich glaube, die Zeit, die Menschen prägt, ist die zwischen dem, sagen wir mal, 7. und dem 37. Lebensjahr. Ich könnte auch sagen, zwischen dem 3. und dem 43. ist egal. Aber so ab ungefähr 40 Jahren ist der Mensch eine relativ gefestigte Erscheinung. Ne?
Und je nachdem, wie viel Ostzeit eben in diesen 40 Jahren hing, bleibt die eben auch gefestigt.
Ja, wenn man jetzt von weiter draußen, also als ich in der Mongolei war, ein Jahr oder so, habe ich immer gedacht, na gut, das primäre Geschlechtsmerkmal ist deutsch. wenn man weiter weg ist oder von der Schweiz aus, wo ich viel bin, weil mein Freund ein Schweizer ist, wenn ich da auf Deutschland schaue, fallen mir natürlich zuerst die Gemeinsamkeiten auf. Wenn ich aber in Berlin bin, dann entdecke ich natürlich immer wieder auch die Unterschiede. Ich könnte mich jetzt auch auf die Unterschiede zwischen Hamburgern und Münchnern irgendwie spezialisieren, die natürlich auch vorhanden sind. Das eine hat sozusagen mit den Regionen zu tun und das andere mit der Sozialisation auch in einem Staat. Den DDR-Bürgern ist gar nicht so bewusst, dass viele Dinge, den ehemaligen DDR-Bürgern, dass viele Dinge, die sie jetzt also, die sie jetzt immer noch ärgern und durch die sie sich gedemütigt fühlen, Teil ihrer Ostsozialisation sind und nicht etwa dem Westen anzulasten.
Wie kriegt man da Hellsichtigkeit erzeugt?
Ich weiß es nicht. Es hat natürlich auch mit Mythenbildung zu tun. Also die Treuhand ist so ein Mythos. Die gab es natürlich wirklich, aber die Betriebe waren auch wirklich marode. Die waren auch wirklich unwirtschaftlich und jeder wusste es, ne? Nicht wenige Ostdeutsche, habe ich das Gefühl, rächen sich an denen, die sie aufgenommen haben für die Demütigung, eben diejenigen zu sein, die aufgenommen wurden. Sie verdrängen, dass es ihr Wunsch gewesen war und dass nicht der Staat BRD sie zu unselbstständigen, ängstlichen, manchmal kleinmütigen und pessimistischen Menschen gemacht hatte. Sie sind im Wortsinn enttäuscht, heimlich vielleicht auch von sich selbst.
Ein Patentrezept zum Feiern des Einheitstages hat ja irgendwie noch keiner gefunden, wird ja ganz oft gesagt. Das ist doch recht gequält, bei allem guten Willen recht gequälte Veranstaltungen sind. Wie halten Sie das mit dem Feiern?
Na, ich habe nichts Besonderes zu feiern. Ich werde sicherlich Zeitung lesen und Radio hören und vielleicht abends auch mal in den Fernseher schauen, weil mich immer interessiert, wie man sowas eigentlich gestaltet. Also so eine Feierlichkeit muss ja irgendwie auch gestaltet werden. Da reicht es ja nicht, eine Flasche Sekt aufzumachen, sondern irgendwelche Leute singen Lieder. Freiheit ist die einzige, die zählt. Und dann denke ich natürlich, Freiheit muss man nicht nur wollen, sondern man muss sie auch können. Und dazu gehört natürlich ein gewisser Lernprozess. Der Mensch wird ja nicht frei geboren. Frei zu sein, muss man lernen. Das bedeutet, übernimm Verantwortung für dein eigenes Wohl und Wehe. Man könnte auch sagen, Egoisten sind meistens frei. Andererseits sind die Deutschen doch stolz und weniger feige, die Ostdeutschen, als mancher Westler, der gar nicht beurteilen kann, was es bedeutet, eine solche mehrfach gebrochene Biografie absolviert zu haben.